Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Ja, willkommen zu Soundcheck Politik, meinem neuen Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und ihr wisst es, im Soundcheck Politik geht's um die großen und kleinen politischen Fragen, aber es soll eben auch um unsere Gäste gehen. Es geht auch um Musik und mit verschiedenen wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über unsere aktuellen politischen Herausforderungen. Und wenn ich fettes Brot zitiere, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ich möchte auch über Musik und über andere Leidenschaften meiner Gäste sprechen. Und heute freut es mich ganz besonders, Herrn Professor Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft begrüßen zu dürfen. Lieber Jens, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Andreas, ich grüße dich.
Und ich weiß ja von dir, dass du nicht nur ein sehr angesehener Ökonom bist, der ja auch in vielen Talkshows dieser Tage präsent bist. Und wir werden sicherlich anschließend auch gleich über sehr wichtige ökonomische, aber auch vor allem politische Fragen sprechen. Aber du bist eben auch einer, der mit Musik groß geworden ist. Und was man da so sieht, gerade auch wenn man mal bei YouTube ein bisschen stöbert, da ist ja doch eine Vergangenheit von Jens Südekum auf der Bühne, angefangen von der AC/DC-Coverband. Erzähl doch mal, wie bist du damals zur Musik gekommen und was hat dich da so geflasht an der Musik?
Ja, also dazu gekommen bin ich so in Schultagen, irgendwie so mit, keine Ahnung, 17, 18. Und dann, wie das immer so ist, also wir hatten in der Klasse einen Typen, der war damals schon ein super Schlagzeuger, ist heute auch Profi-Drummer in Berlin. Dann Gesang und Gitarre, das ist ja immer schnell weg, weil das sind ja sozusagen die Jungs, die vorne stehen, wo die Mädchen gucken und die alle anhimmeln.
Und Dann haben sie noch den Basser
Richtig, gebraucht. Und dann fehlt halt noch ein Bassist, ja. Und da habe ich gedacht, ja, mach ich das. Dann habe ich mir einen Bass gekauft für 100 D-Mark damals und ich konnte natürlich gar nichts, aber trotzdem war so drei Wochen später war schon das erste Konzert.
Das ist ja die klassische Geschichte der Punkband, ja, da werden ein paar zusammengesucht und wie gesagt, meistens ist es der Bass, der da noch fehlt und dann nimmt man den, der sagt, hier, ich will auch dabei sein. Du hast gerade so witzigerweise angesprochen, die vorne stehen, der Sänger und der Gitarrist. Ich glaube aber trotzdem, die Basser sind ja so die ruhigen Wasser. Aber auf der anderen Seite, ich finde, wenn man so die Basser mal anschaut, das sind ja meistens die, die auch musikalisch den Laden zusammenhalten. War das bei euch genauso?
Also ich habe mich dann irgendwann reingefunden, dann hoffentlich, dass ich genau in diese Rolle reingewachsen bin. Am Anfang war immer die Witze, ne? Wie heißt der Typ, der irgendwie mit den anderen Musikern auf der Bühne rumsteht und so tut, als wäre er nicht dazugehört. Haha, der Bassist, ja. Aber gut, ich meine, es gibt ja nun durchaus auch ein paar Vertreter der Zunft, die wirklich total im Spotlight stehen, ja. Also Stanley Clark war immer so ein Vorbild von mir, ja. Ein paar andere. Und ja, ich denke dann auch, also ich habe mich dann immer mit den ganzen Drummern so gut eingegroovt, dass ich dann hoffentlich so derjenige war, der auch ein bisschen für Fundament gesorgt hat.
Sehr gut, sehr gut. Aber wie ich mitbekommen habe, ist es ja nicht nur in Anführungszeichen eine Jugendsünde gewesen. Und ich würde die Sünde ganz klein schreiben, weil ich finde es ja grundsätzlich geil, wenn Leute so eine eigene Musikbiografie haben. Du hast ja inzwischen mit Kolleginnen und Kollegen auch eine Professorenband gegründet. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr da so richtig abgeht, was sagen die Studierenden dazu?
Ja, ist leider nicht mehr ganz aktuell. Also die Historie war so Schülerband, dann fing das Studium an, dann bin ich nach Göttingen gezogen, in Niedersachsen. Und da habe ich in, weiß nicht mehr wie vielen Bands, in 10 Bands oder so mitgespielt. Da war es tatsächlich so ein bisschen auch Einnahmequelle, so neben dem Studium. Aber hat er nicht,
das heißt,
nicht viel verdient.
Das musikalische BAföG sozusagen.
Genau, also klar, es waren kleine Summen, mal hier 100 Mark, mal da 200 Mark mit etwas Glück, aber immerhin. Da war wirklich alles dabei, von AC/DC bis deutschem Schlager habe ich alles gespielt. Aber wie es dann immer so ist, irgendwann muss man sich ja nur entscheiden. Ja, und da war bei mir jetzt nie die Frage, ob ich das wirklich ernsthaft betreibe. Es war immer ein Hobby und dann war irgendwann keine Zeit mehr. Und dann habe ich den Bass auch wirklich fast 10 Jahre gar nicht angefasst. Und dann war ich damals in der Uni Duisburg und die hatten so eine Professorenband. Da war einmal im Jahr so ein Sommerfest und die haben natürlich auch mitbekommen, dass ich Bass spiele. Es fehlte auch da der Bassist. Dann haben die mich überredet Und dann habe ich es reaktiviert. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Also ich habe zwar 10 Jahre lang nicht gespielt, aber man kann es dann schon immer noch. Ne? Und das war schon.
Und was war der gemeinsame politische, musikalische Nenner, auf den ihr euch da verständigt habt? War es eher Helene Fischer oder war es tatsächlich die Mucke der 70er und 80er?
Das war so ganz bunt durch die Bank. Das war so ein bisschen, es waren ja alles Amateure. Musik, die erstmal da alle spielen konnten. Das durfte jetzt auch nicht zu kompliziert werden. Und es war natürlich für ein Publikum, was viel jünger war, also für Studierende. Das heißt, es durfte jetzt auch nicht so 70er-Jahre-Zeug sein, was dann keiner mehr kannte. Aber es war halt geil, weil wir standen oben auf der Bühne und als Profs, wir hatten also garantiert 3000 Zuschauer. Es war so, wir standen oben, haben bis zum Horizont Köpfe gesehen. Das war schon mega.
Großartig. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Fettes Brot zurück, die ja gesagt haben, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Und prompt sind wir schon in der politischen Dimension deiner Tätigkeit und vor allem auch natürlich in der ökonomischen Dimension. Ich glaube, wir alle spüren es, dass wir gerade zwar so ein bisschen alle gehypt sind von der Fußball-Europameisterschaft und ich sage jetzt mal, die Emotionen endlich auch mal wieder ins Positive gehen. Aber gerade wenn wir das politische Feld, wenn wir auch die politische, gesellschaftliche Stimmung anschauen, dann ist es ja durchaus eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Und da ist ja jetzt die Frage, was tun wir? Krempeln wir die Ärmel hoch oder lassen wir es einfach so weiterlaufen? Und da wollte ich einfach mal von dir wissen, wie siehst du im Moment diese Debatte? Wir haben ja auch die Debatten gerade über das Thema des Bundeshaushalts, das Kabinett, das ja dieser Tage seinen Entwurf vorgelegt hat. Und ich entnehme dem, was du in den letzten Wochen und Monaten gesagt hast, dass du einer aus der Fraktion, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, bist. Wie analysierst du im Moment die Situation bei uns in Deutschland? Es wird ja schon wieder vom kranken Mann Europas gesprochen. Wie analysierst du aus deiner Sicht als Ökonom die aktuelle Situation und was wäre dein Rat an die Bundesregierung, vor allem an Olaf Scholz als Kanzler?
Ich meine, wir hatten ja extrem dunkle Monate hinter uns, also kranker Mann Europas, letzter Platz beim Wachstum unter allen Industriestaaten. Jetzt zeichnet sich ja durchaus eine leichte Erholung wieder ab, so ein bisschen auch pünktlich zur Bundestagswahl. Also die Konjunktur scheint jetzt eben doch wirklich anzuspringen, dass es wieder etwas besser wird. Aber es sind halt auf der wirtschaftlichen Seite so ein paar Themen, die drücken einfach ganz schwer auf dem Standort Deutschland. Allen voran die Demografie, das wissen wir, der Fachkräftemangel. Aber das andere ist eben, wir haben einen systematischen Investitionsmangel. Wir investieren wesentlich weniger als andere Länder, sowohl bei den öffentlichen Investitionen der Infrastruktur und auch bei den privaten Investitionen der Unternehmen. Also ich sage mal so ein bisschen bildlich, wir sind eine alternde Bevölkerung, die zunehmend mit einem alternden Kapitalstock vor sich hin wirtschaftet. Und das wird nicht so lange gut gehen. Also wir brauchen da bei den Investitionen, glaube ich, wirklich einen kompletten Kurswechsel. Neue Technologie.
Und wenn ich da jetzt einhaken darf, Jens, diese Debatte um Investitionen, die läuft ja und dann wird immer auch die Schuldenbremse natürlich als, ich sage jetzt mal, Instrument genannt. Die Frage ist doch aber, wie schaffen wir es innerhalb der Bundesregierung? Und wir haben ja da auch mit Christian Lindner einen, den triffst du ja auch ab und zu in Talkshows, der im Prinzip behauptet, wir würden jetzt schon sehr viel und er meint ja damit auch ausreichend investieren. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, sei es mit den europäischen Nachbarstaaten, den EU-Mitgliedstaaten, schauen wir vor allem auch im internationalen Kontext, zum Beispiel auf die USA, merken wir ja, dass sowohl was öffentliche Investitionen, also öffentliche Infrastruktur, aber vor allem auch in die Wirtschaft, Thema Inflation Reduction Act, andere gerade ganz andere Dimensionen aufrufen. Wie kann man jemandem wie Christian Lindner, die FDP nimmt ja für sich in Anspruch, eine gewisse wirtschaftspolitische Kompetenz zu haben, wie kann man denen klar machen, dass das, was im Moment passiert, offensichtlich nicht ausreicht, weil vor allem ja auch die Privaten und die Unternehmen eher zu...
Nein, die Zahlen sprechen ja mittlerweile für sich. Klar, Christian Lindner sagt immer, ach, wir haben doch Rekordinvestitionen im Bundeshaushalt. Das stimmt, wenn man quasi die nominale Zahl im Haushalt 25 dann mit irgendwie 2019 vergleicht. Aber wir hatten zwischenzeitlich auch Inflation von an die 10%. Also dass da die Zahlen, die absoluten Zahlen nach oben gehen, ist jetzt nicht überraschend. Aber du hast es angesprochen, wenn man guckt, was machen andere, dann ist das einfach eine völlig andere Geschichte. Und das wissen ja mittlerweile auch alle. Die Diskussion ist ja mittlerweile so, dass, was jetzt die Schuldenbremse angeht, nun wirklich ja praktisch alle sagen, wir brauchen da Reformen, ja, also die internationalen Organisationen, der Währungsfonds, die EU-Kommission, die internationale Presse und mittlerweile ja auch Die deutschen nationalen Institutionen, die immer eigentlich Verteidiger der Schuldenbremse waren, sagen jetzt ja auch, wir brauchen eine Reform, Sachverständigenrat bis Bundesbank. Das heißt, der Einzige, der das noch anders sieht, ist eigentlich Christian Lindner. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das hat noch nicht mal wirklich ökonomische Gründe, sondern vor allem politische Gründe, weil die FDP ist auch in einem Überlebenskampf. Keiner weiß, ob sie überhaupt noch mal in den Bundestag einzieht. Und da ist es ja immer wichtig, wenn man so ein Thema hat, was man besetzt. Ja, und da hat man, glaube ich, diese Nibelungentreue zur Schuldenbremse sozusagen zum politischen Alleinstellungsmerkmal erklärt. Ökonomisch sinnvoll ist das alles nicht mehr. Wir brauchen die Reform, Änderung der Schuldenbremse, damit wir eben wirklich mehr Geld für Investitionen, das ist wichtig, ne? Nicht für irgendwas, für Zukunftsinvestitionen in die Hand nehmen können, öffentlich und eben auch Förderprogramme für private Investitionen. Da würde ich sagen, diese Diskussion ist beendet, die ist jetzt abgeschlossen und jetzt ist es so ein bisschen halt politisch vertrackt, auch gerade in der Ampelkoalition, weil gegen die FDP, ohne die FDP, kann man es ja nicht. Das heißt, es ist ja eigentlich, SPD und Grüne sind ja klar, in der Union gibt es ja auch immer mehr, die im Prinzip das ja auch erkannt haben und so sagen. Es ist wirklich praktisch momentan die Situation, dass eine 5%-Partei da wirklich quasi den Laden auffällt.
Und wenn wir jetzt mal die Rolle der FDP eben kritisch beleuchten, du sagst es zu Recht, sie stehen im Prinzip fast allein da mit dieser Haltung. Jetzt gucken wir mal auf den Haushalt, der ja jetzt vom Bundestag dann für das nächste Jahr auch aufgestellt werden soll. Wenn wir jetzt mal annehmen, die FDP würde, ich sage jetzt mal, zumindest mal anerkennen, dass durch das Thema Ukraine Kosten entstehen, die, ich sage jetzt mal, nicht als normale Kosten im Haushalt unterzubringen sind. Das wäre ja dann eine, ich sage jetzt mal, zulässige Nutzung der Öffnungsklauseln in der Schuldenbremse. Ich merke, und du hast die CDU angesprochen, wenn wir in eine Diskussion über eine Veränderung der Verfassung kommen, brauchen wir ja auch eine verfassungsändernde Mehrheit. Ich nehme innerhalb der CDU auf Seiten der Ministerpräsidenten wahr, dass die Notwendigkeit erkennen. Ich sehe nur dort auch bei Herrn Merz als Beispiel, aber auch bei einzelnen Vertretern der CDU. Ich habe hier in Baden-Württemberg Manuel Hagel als Landes- und Fraktionsvorsitzender, der sprach kürzlich von einer Ewigkeitsgarantie, die er gerne der Schuldenbremse geben würde. Was würdest du als Ökonom einer solchen Forderung entgegenhalten?
Also Ewigkeitsgarantie, das ist natürlich schon starker Tobak. Ja? Also wenn man das dann quasi gleichsetzen will mit die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist dann schon etwas merkwürdig. Ich beobachte diejenigen in der CDU, die tatsächlich Verantwortung tragen, vor allem in leitender Funktion, also sprich die Ministerpräsidenten der Union. Das waren ja diejenigen, die von sich aus gesagt haben, wir brauchen da eine Reform. Friedrich Merz auf der Berliner Bühne hat eben was anderes gesagt, aber politisch kann man es ja auch nachvollziehen. Warum soll er jetzt so gesehen der Ampel aus der Patsche helfen? Der möchte die gegen die Wand fahren lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, so sicher man sich das sein kann, wenn jetzt die CDU die Bundestagswahl gewinnen sollte, die nächste, und wieder ins Kanzleramt einzieht, ist eine der ersten Dinge, die da dort entschieden werden, eine Reform der Schuldenbremse. Das heißt, es ist eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr die Frage, ob das passiert, sondern nur noch wann.
Darf ich dir dann einfach mal so eine Nähkästchenfrage stellen, lieber Jens? Und zwar, ich sag mal, wir merken es ja, dass auch innerhalb der Ökonomen eine deutliche Tendenz hin zu einer Reform der Schuldenbremse da ist. Da ist ja dann die Frage, wie soll das aussehen? Es wird ja dann immer wieder davon gesprochen, dass Investitionen ermöglicht werden sollen. Allerdings, das ist dann eben das Aber, es soll nicht auf die konsumtive Seite gehen. Also das, ich sag mal, der Staatshaushalt soll nicht, was laufende Ausgaben angeht, aufgebläht werden. Das kann man ja auch durchaus nachvollziehen, dass laufende Ausgaben, konsumtive Ausgaben aus dem, ich sag mal, aus den Einnahmen generiert werden sollen und nicht aus Krediten. Ich glaube, dass also, und deswegen Nähkästchenfrage, wie diskutiert ihr unter den Ökonomen? Wenn, ich sage jetzt einfach mal, Jens Südikum trifft Lars Feld am Gate, um gemeinsam in den Flieger zu steigen. Und dann quatscht man ja auch miteinander und da ist keiner dabei, der zuhört. Es gibt ja durchaus auch unter den Ökonomen welche, die, ich sage jetzt mal, die sich dann auch durchaus näher an Christian Lindner vielleicht befinden, die immer bei dem Kontext einer Reform der Schuldenbremse das Bild an die Wand malen, der Staat, die Regierung, die Politik geht dann nicht mehr ordentlich oder angemessen damit um. Was würdest du in einem solchen Vier-Augen-Gespräch, Lars Feld, dazu sagen?
Ja, ich meine, es passiert ja hin und wieder, dass ich mit Lars Feld auch spreche. Der ist wirklich.
Eben, deswegen frage ich.
Ich meine, der ist wirklich, würde ich mal sagen, da in der Position sehr klar. Ja, also der bleibt bei seiner Meinung und ist ja nicht von ungefähr, dass er nun eben auch der Chefberater von Lindner ist. Von daher, da ist mit wenig Bewegung zu rechnen. Ja, aber wenn ich mit anderen spreche, ich hatte ja einen gemeinsamen Vorschlag mit Michael Hüter, gut, der ist in der Schuldenbremsenfrage auch immer etwas flexibler, aber da war zum Beispiel auch Clemens Fuß dabei, der Chef vom IFO-Institut. Und da haben wir bewusst gesagt, gut, jetzt über grundsätzliche Reformen der Schuldenbremse, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber auch er hat sich ausgesprochen, dass wir ein Sondervermögen im Grundgesetz verankern, so wie wir es für die Bundeswehr ja auch gemacht haben, für das Thema Transformation der Wirtschaft, ne? Erreichung der Klimaziele, Dekarbonisierung. Weil es ist ansonsten überhaupt nicht zu sehen, wie man diese Mammutaufgabe schaffen will bis 2045 mit den Zwischenzielen bis 2030. Ne? Dass man eben sagt, wir können vielleicht sogar, wenn wir das machen, und da wollen wir gar nicht über die Schuldenbremse reden und sagen, wir stellen Investitionen frei, weil dann ist ja immer die nächste Frage, was ist jetzt genau eine Investition, wie ist das definiert? Da kann man natürlich auch Schindluder mit treiben, alles okay. Das heißt, ein anderer Weg, wo auch, glaube ich, viele Unionsleute mitgehen, ja, wäre eben zu sagen, wir definieren mal, wir schätzen, was brauchen wir staatlicherseits, um einfach diese Transformation bis 2030 zu schaffen. Da gibt es ja Zahlen, die da kursieren. Und dieses Geld packen wir in ein solches Sondervermögen, das ausschließlich dafür eben auch ausgegeben werden darf. Ich glaube, das wäre ein Kompromissvorschlag, wo die meisten Ökonomen mitgehen. Aus meinen Gesprächen würden viele Ökonomen sagen, die im Prinzip Fans der Schuldenbremse sind, dass sie bei diesem Sondervermögen mitgehen würden. Und ich habe auch schon mit vielen Leuten in der Union gesprochen, die auch sagen, ja, wenn das quasi eine klare inhaltliche Begründung hat, so wie bei der Bundeswehr ja auch, dann könnten wir uns das vorstellen. Also ich glaube, dieser Weg, der ist durchaus realistisch.
Und bei der Frage kommt ja dann immer die Debatte, du sagtest das Beispiel eines Sondervermögens, kreditfinanziert, mit einer klaren Definition, wofür es ausgegeben wird. Jetzt kommen wir ja natürlich, und jetzt bin ich auch Bildungspolitiker, weil ich auch schon als ehemaliger Kultusminister im Blick drauf habe, dieses Thema Bildungsausgaben beschäftigt natürlich uns auch, gerade als Landespolitiker. Denn gerade auch bei uns in Baden-Württemberg, glaube ich, können wir es uns nicht leisten, dass junge Menschen von der Schule abgehen, ohne eine Ausbildung zu haben. Und wir haben da immer noch große Probleme. Wie würdest du in einer solchen Diskussion um Investitionsnotwendigkeiten Bildungsausgaben verankern? Weil ich höre, gerade auch wenn ich zum Beispiel Herrn Hüter zuhöre oder auch Vertretern der Wirtschaft, dass die ganz klar sagen, auch im Bereich Bildung brauchen wir die notwendigen Investitionen, um zukünftig besser zu sein. Wie würdest du in der Debatte um investiv und konsumtiv die Bildungsaufgaben da verankern?
Ja, die Bildungsausgaben sind das beste Beispiel dafür, weil sie zählen eben als Konsum, als Staatskonsum. Das gilt für die Lehrerinnen und Lehrer auf Landesebene, genauso wie für mich. Mein Gehalt als Professor, als Wissenschaftler an der Uni, ich bin auch Staatskonsum, während jetzt die Toilette an der Uni oder in der Schule, die ist eine Investition. Ja, daran sieht man schon, der Begriff ist etwas merkwürdig konstruiert. Deswegen spricht das ja auch für dieses Sondervermögen Transformation, weil dann muss man genau dieses Problem gar nicht unbedingt adressieren. Da muss man nicht definieren, was ist eine Investition, sondern man muss sagen, was ist notwendig für die Transformation. Und dann bei Bildung würde ich Ihnen sagen, es ist ja eben etwas, was vor allem bei den Bundesländern liegt. Glaube ich, da wäre die eleganteste Lösung, wenn man da gar nicht unbedingt über Sondervermögen redet, weil es ja eine Daueraufgabe ist, die Bildung, sondern dass wir da über eine vernünftige Steuerreform, insbesondere im Bereich der Erbschaftssteuern, reden. Also die momentane Situation ist ja nicht hinnehmbar, ja, mit diesen Freibeträgen, mit dieser künstlichen Trennung von Betriebsvermögen und anderen Vermögenstiteln, dass man sagt, da brauchen wir einen breiten Vermögensbegriff, einen niedrigen Satz, längere Fristen, in denen man das zahlen kann. Aber dann kann man eben auch das Erbschaftssteueraufkommen deutlich steigern. Und das ist ja eine Ländersteuer. Das heißt, das würde sofort bei den Ländern ankommen. Und dann würde ich sagen, sollte das natürlich dann geknüpft werden, dass die Länder sich dann eben auch wirklich verbindlich darauf festlegen, dass diese zusätzlichen Steuermittel ausschließlich für Bildung ausgegeben werden. Ich glaube, dann wären auch viele Leute in der Bevölkerung bereit, das mitzugehen. Und viele sagen ja, okay, Erbschaftssteuer, aber wenn das dann irgendwo verschwindet, dann sind wir nicht dafür. Wenn man aber klar sagt, die hohen Erbschaften besteuern wir und dieses Geld wird für Bildung ausgegeben, und zwar nur für Bildung, dann, glaube ich, sind auch einige vermögende Personen bereit, damit zu gehen.
Ja. Ich glaube auch, da gibt es auch Beispiele. Ich kann dir sagen, wir haben in unserer Regierungszeit damals zwischen 2011 und 2016 gemeinsam mit den Grünen zum Beispiel die Grunderwerbsteuer erhöht. Das ist eine der wenigen Stellschrauben, an denen die Länder drehen können, und haben gesagt, das Geld, was dort an Mehreinnahmen erzielt wird, geht eins zu eins in die frühkindliche Bildung. Und wir haben damals keine Proteststürme gehabt, sondern haben damals das Geld freigemacht, um tatsächlich sehr stark investieren zu können, um die Zahl der Plätze auszubauen. Und ich glaube, an der Stelle sind Menschen auch bereit. Wir brauchen halt eine gesellschaftspolitische Debatte, die Bildung als etwas sehr, sehr Wichtiges und vor allem auch für die Zukunft extrem zu priorisieren, das anerkennt. Ein anderes Beispiel, was das Thema Investitionsnotwendigkeit angeht. Wir haben ja im Moment definitiv auch eine Krise in der Bauwirtschaft, nur als eines der Beispiele. Gleichzeitig wissen wir haben einen Wohnungsmangel. Gerade in den westlichen Bundesländern, in Baden-Württemberg, fehlen gerade beim preisgünstigen Wohnraum, beim bezahlbaren Wohnraum etwa 206.000 Wohnungen, laut Studien. Und ich finde dann immer so ein bisschen einfältig, wenn man den Staat mit Unternehmen vergleicht. Wir haben jetzt in der Situation eine Notwendigkeit, Wohnungen zu bauen, weil Menschen durch die Teuerung auch ihre Wohnungen nicht mehr zahlen können. Wir wollen Fachkräfte ins Land holen, die ja auch Wohnraum benötigen. Du hast das Thema Demografie und Fachkräftemangel angesprochen als eines der wesentlichen Hindernisse beim Wachstum und gleichzeitig eine Bauwirtschaft, die uns in die Knie zu gehen droht, weil wenn die Situation wieder besser wäre und wir haben keine Baufirmen mehr, die Aufträge ausführen, wäre es ja auch schlecht. Also deswegen wäre ja aus meiner Sicht mehrere Gründe dafür, zum Beispiel gerade im Bereich des Bauens, sei es bezahlbarer Wohnraum, sei es auch öffentliche Infrastruktur, mehr Geld zu investieren. Wie bewertest du diese Notwendigkeit, gerade in einer Zeit der, ich sage jetzt mal, Rezession oder des, ich sage jetzt mal, zumindest schwachen Wachstums?
Das ist eine der Top-Prioritäten, ja, Bauen. Wir hatten ja mal dieses Ziel 400.000 Wohnungen, da sind wir meilenweit von entfernt. Und das wirklich Schlimme an der Debatte ist, hier hätte der Staat trotz Schuldenbremse Möglichkeiten zu agieren, weil Kredite, um anschließend Wohnungen zu bauen und zu vermieten, auch nach Sozialkriterien, das ist etwas, das kann man auch im Rahmen der Schuldenbremse machen. Technisch gesprochen ist das nämlich eine sogenannte finanzielle Transaktion. Das heißt also, der Staat darf sich verschulden, Kredite aufnehmen, wenn er damit Assets, also Wertanlagen, bilanzierbare Wertanlagen kauft, das bei der Aktienrente, Stichwort FDP, die wollten ja unbedingt die Aktienrente, da geht das genau deswegen. Aber dann ginge es auch mit Immobilien. Das heißt, als jetzt bei der Krise, die wir haben, könnte der Staat einspringen und sagen, wir gehen in all die ganzen Lücken, die momentan da sind, die Projekte, die abgeblasen werden, wir errichten jetzt Wohnungen. Wir machen das nicht selber, also praktisch wir beauftragen die Baufirmen, die momentan E-Kapazitäten haben, wir beauftragen die mit dem Bau neuer Wohnungen, finanzieren das über Kredite, weil wir haben ja dann die Wohnungen und können sie später vermieten und haben die Mieteinnahmen so gesehen, um die Schulden zu bedienen. Das geht. Und ich habe das auch vorgeschlagen. Ne? Dann sagt der Bund eben, ist eine tolle Idee prinzipiell, aber wir als Bund können da wenig machen, weil praktisch Wohnungsbau ist eine Länder- und vor allem kommunale Aufgabe. Das müssen die Gesellschaften, die Wohnungsbaugesellschaften der Bundesländer. Die müssen das machen. Ne? Und das würde ich sagen, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Das heißt, da sind aus meiner Sicht gerade die Bundesländer gefragt, mit ihren Gesellschaften wirklich wesentlich mehr zu machen, als es gerade passiert.
Danke dir, Jens. Das wäre jetzt erstmal ein erster Block, wo wir uns über Maßnahmen unterhalten haben, wie wir die aktuelle Situation auch bewältigen und angehen könnten. Wir machen jetzt einen kleinen Break, einen Soundwechsel und lassen mal einen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Landtagsfraktion zu Wort kommen. Hören wir mal rein.
Der Soundwechsel.
Lieber Andi, wir wissen ja, dass du nicht nur Politik, sondern auch Musik begeistert bist und ich möchte dich gern anstecken mit meiner Begeisterung für eine wirklich ganz, ganz großartige Band. Die Manic Street Preachers kommen aus Wales. Und wie habe ich sie entdeckt? In den 90er Jahren gab es eine große, große Britpop-Welle. Bekannte Bands, die man heute noch kennt aus dieser Zeit, sind Oasis und Blur. Aber besonders großartig sind die Manics. Warum sind die Manics so großartig? Sie haben tolle Musik und verknüpfen das auch noch mit Politik. Das gerade gehörte Lied If You Tolerate This, Your Children Will Be Next geht zum Beispiel um den spanischen Bürgerkrieg. Und damit auf Platz 1 der britischen Charts zu kommen, ist wirklich eine Besonderheit. Also wenn man intellektuellen Anspruch und großartige Musik miteinander verbinden will und auch noch eine politische Botschaft, dann muss man die Manics hören und lieben.
Das war Nick Fink, unser finanzpolitischer Sprecher. Und lieber Jens, wir beschäftigen uns ja gerade damit, wie wir dieses Land, diese Gesellschaft, aber vor allem auch unsere Volkswirtschaft wieder in Gang bringen können. Wir haben gerade über das Thema Bildungsinvestitionen gesprochen. Wir haben auch über das Thema zum Beispiel von dem Sinn und Zweck von Wohnungsbau gesprochen, gerade auch angesichts des Fachkräftemangels. Jetzt haben wir ja durchaus eine engagierte Debatte zu dem großen Begriff der Schuldenbremse. Wir haben es vorhin schon mal angetextet. Und dieses Thema ist natürlich eines, das auch die Menschen umtreibt. Und jetzt sage ich dir einfach mal aus Sicht Baden-Württembergs, du hast ja durchaus auch Bezüge nach Baden-Württemberg durch deine Zeit zum Beispiel in Konstanz. Also du kennst das Land. Ich sage jetzt mal, der Schwabe oder der Baden-Württemberger insgesamt hat schon eher ein Problem damit, Schulden zu machen, weil er sagt, Schulden sind zunächst mal was Problematisches. Wir haben eine Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung, dass die Schuldenbremse sozusagen abstrakt gesehen was Positives ist, weil sie sozusagen die Regierungen, die Politik daran hindert, irgendwie mit Geld unvernünftig umzugehen. Aber wir haben ja gleichzeitig, das haben wir ja besprochen, auch erhebliche Investitionsnotwendigkeiten. Jetzt gibt's ja auch die Notwendigkeit, gerade auf Seiten der Wirtschaft zu investieren. Wir haben vorhin das Thema Transformation angetickt. Und ich erinnere mich an eine Aussage von dir auf dem Zukunftskonvent der SPD, das ist, glaube ich, jetzt dann bald zweieinhalb Jahre her. Da hast du unter Bezug auf den BDI, den Bundesverband der Deutschen Industrie, von der Investitionsnotwendigkeit von 860 Milliarden Euro im Kontext der Transformation gesprochen. Das war allerdings Zahlen vor dem Ukraine-Krieg. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen inzwischen natürlich deutlich höher sind. Jetzt ist das nichts, was die Unternehmen aus der Portokasse zahlen können. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch ein Problem, was das Thema direkte Zahlungen in einem Unternehmen angeht, auch was das Beihilferecht der Europäischen Union angeht. Baden-Württemberg hat da auch einen gewissen Wettbewerbsnachteil, weil im Prinzip da kaum Unterstützung von Unternehmen direkt möglich ist. Das Saarland, das du ja auch gut kennst, hat ja mit ihrem Transformationsfonds zumindest mal einen Anstoß gegeben oder einen Vorstoß gemacht, gerade auch was das Thema Stahlindustrie angeht. Und wenn wir jetzt über Industrie, über unsere Wirtschaft der Zukunft sprechen, scheint es mir bei manchen so zu sein, dass sie industrielle Strukturen schon irgendwie aufgegeben haben. Ich sehe Baden-Württemberg und Deutschland insgesamt immer noch als Industriestandort, also auch wo Produktion stattfinden soll. Was würdest du aus ökonomischer Sicht sagen, wäre sinnvoll, um Unternehmen gerade im industriellen Sektor auch zu unterstützen, in dieser Transformation bestehen zu können? Ich sage mal, den Investitionspeak auch zu schaffen, um dann natürlich wieder mit einem tragfähigen Geschäftsmodell erfolgreich in Deutschland, in Baden-Württemberg wirtschaften zu können.
Ja, im Grunde ist das eben die Frage mit den privaten Investitionen. Das ist das, wo wirklich eben auch ganz große Hausaufgaben einfach noch zu erledigen sind. Ich meine, ich glaube, wir haben oft diese Diskussion über die öffentliche Infrastruktur. Du hast den BDI angesprochen. Der hat ja nun selber kürzlich gesagt, wir haben eigentlich eine Investitionsnotwendigkeit von 400 Milliarden alleine für die öffentliche Infrastruktur. Und dann kommen die privaten Investitionen obendrauf. Und da ist eben das Problem, dass gerade jetzt eben für die Transformation geht es ja um einen Wechsel des Kapitalstocks. Das heißt, wir müssen massiv investieren und braune Produktionsweisen durch grüne Produktionsweisen ersetzen, also etwa in der Stahlproduktion weg von Kohle und hin zu Wasserstoff. Und das Problem betriebswirtschaftlich ist für die Unternehmen, dass das ja erstmal eine Ersatzinvestition ist und nicht sofort eine Erweiterungsinvestition. Man verdient nicht sofort mehr Geld, nur wenn man den Stahl jetzt sauber produziert. Und deswegen sagen eben auch viele Banken, finanzieren die diese Art von Investitionen nicht so gerne. Und das ist der Grund, warum eben dort der Staat auch eine große Rolle spielt. Ja? Und andere Länder machen das ja. Andere Länder, etwa die USA, geben ja eben ordentlich Unterstützung, damit diese Investitionen in Zukunftstechnologien eben auch bei ihnen am Standort stattfinden.
Das ist ja die Geschichte mit dem Inflation Reduction Act, wo auch direkt in Unternehmen im Prinzip investiert wird. Da gibt es bei uns natürlich dann wieder die Bedenken. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel die Ansiedlung von Intel, was das Thema Chipsproduktion angeht. Wie siehst du aus ökonomischer Sicht, ich sage jetzt mal, staatliches Handeln, das sehr stark auch dann sozusagen in den Markt eingreift. Ich sage jetzt mal, bei Ordoliberalen ist das ja sozusagen Gift. Die sagen, der Staat soll die Rahmenbedingungen schaffen, aber alles, was da drin stattfindet, muss dann sozusagen dem Spiel der Kräfte überlassen sein. Wie würdest du argumentieren bei so einer Investitionsunterstützung, gerade was zum Beispiel Intel angeht oder auch anderer Projekte, die zum Beispiel in Richtung Energiewende gehen, die zum Beispiel auch in der Energiewirtschaft, Thema Netze, ich sage jetzt mal, uns den Wandel, die Transformation ermöglichen.
Ja, natürlich bei den Privatinvestitionen wäre es am schönsten, wenn das die Unternehmen einfach alle selber machen, ne? Und der Staat im Prinzip nichts tun muss, außer sozusagen die Rahmenbedingungen zu setzen, aber kein Geld auszugeben. Aber ich habe ja argumentiert, dass das genau nicht funktionieren wird, ne? Dass Unternehmen diese Investitionen selber tätigen, weil auch die Banken sagen, ja, sorry, diese Art von Investitionen, von Ersatzinvestitionen sind rein betriebswirtschaftlich erstmal nicht so attraktiv, beziehungsweise man braucht eine sehr, sehr lange Zeit, die man dann auch für die Amortisation, also für die Rückzahlung dieser Kredite kalkulieren muss. Und deswegen hat der Staat da eine aktive Rolle. Und dann in einem geopolitischen Umfeld, wo andere Länder ganz aktiv da eben auch spielen und Industriepolitik betreiben, kommt das noch oben drauf. Und deswegen bin ich ein Fan von dieser Idee, ein Sondervermögen aufzusetzen, weil jetzt technisch gesprochen, wenn man Subventionen oder Unterstützung für die Investitionen, für die privaten Investitionen von Unternehmen leistet, dann ist das eben haushaltsrechtlich keine öffentliche Investition, sondern eine Subvention. Das heißt, da hätten wir dann im Prinzip mit dieser normalen Reform der Schuldenbremse, kämen wir da nicht weiter, weil es eben nicht als Investition gilt. Es ist erstmal eine Unterstützungszahlung, die auch dann beihilferechtlich abgesichert sein muss. Aber das kann man dann eben in einem solchen Sondervermögen tatsächlich verankern. Der konkrete Vorschlag, den ich gemacht hatte, war, dass wir eben auch das mit Steuergutschriften tatsächlich machen, so wie die USA. Also sprich, meinetwegen ein Unternehmen in Baden-Württemberg entscheidet sich, ich investiere 1 Million Euro in eine neue Technologie mit Klima oder meinetwegen auch Digitalisierungsbezug und dass dann eben 25% davon als Steuergutschrift vom Finanzamt an das Unternehmen zurückgeht. Also das ist sozusagen noch attraktiver als attraktive Abschreibungsbedingungen. Das ist eine echte Steuergutschrift. Dann, glaube ich, hätte man einen echten Investitionsbooster. Aber natürlich würde das erstmal kurzfristig zu massiven Einnahmeausfällen beim Staat führen, und zwar beim Bund wie auch bei den Ländern. Und das müsste ausgeglichen werden eben über so ein kreditfinanziertes Sondervermögen. So, glaube ich, könnte man den Bund und auch die Länder dazu bringen, eben wirklich so eine echte Investitionsoffensive auch wirklich zu starten.
Und lass uns noch mal einen kurzen Blick auf die europäische Ebene werfen. Wir hatten ja vor kurzem die Europawahlen. Es hat sich dort, ich sage jetzt mal, eine gewisse Verschiebung der Kräfte nach rechts ergeben. Dennoch glaube ich, die demokratischen, die Kräfte der Mitte, haben immer noch Mehrheiten. Deswegen glaube ich, muss man da jetzt nicht in eine Schockstarre verfallen. Aber die Frage der europäischen Ebene, gerade für Baden-Württemberg, ich habe das EU-Beihilferecht angesprochen, ist ja schon sehr streng. Wir waren kürzlich in Brüssel und haben auch mit der Generaldirektorin der zuständigen Kommission gesprochen. Und wir haben da schon auch wahrgenommen, dass diese Idee, die Starken sozusagen nicht zu fördern und nur die, ich sage mal, schwächeren Volkswirtschaften zu unterstützen, dass das durchaus, ich sage jetzt mal, auch kritisch reflektiert wird, weil, ich sage jetzt mal, aus Sicht Baden-Württembergs, die Starken erstmal schwach werden zu lassen, ist möglicherweise für einen Wettbewerbsgedanken innerhalb der EU nachvollziehbar. Aber im Wettbewerb der Europäischen Union mit anderen Kräften, China, USA, ist es natürlich wirtschaftlich aus meiner Sicht erstmal nachteilig, wenn wir die Starken sozusagen erstmal schwächer werden lassen, indem wir zum Beispiel Beihilfen nicht möglich machen. Wie betrachtest du diese Diskussion auf der europäischen Ebene? Siehst du da auch einen gewissen Erkenntnisgewinn?
Ja. Ich meine, es ist ja immer die Frage, Wettbewerb auf welcher Ebene? Also wenn man jetzt nur auf Europa schaut, dann kann man sagen, Baden-Württemberg ist stark, ist da ganz vorne mit dabei. Wenn wir jetzt eben weltweit schauen, muss eben Baden-Württemberg schon auch schauen, ja, wie steht es jetzt da mit zum Beispiel den USA, wo eben ein Billionenbetrag im Rahmen des Inflation Reduction Acts auf den Tisch gelegt wird. Und da muss man dann natürlich reagieren. Ja. Und deswegen glaube ich, von europäischer Ebene kann es nicht sein, dass man dann sozusagen nur Kohäsionspolitik macht, also im Prinzip nur die schwächsten Regionen innerhalb der EU da im Prinzip zum Zug kommen lässt, weil letztendlich hängt ja alles auch an den Wachstums- und Wirtschaftsmotoren der EU, die müssen ja weiterhin funktionieren, sonst funktioniert die Kohäsionspolitik nicht. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, dann eben auch eine Art von Beihilferecht, das einfach die globalen Realitäten anerkennt und nicht nur sozusagen allein auf Europa schaut. Ja. Ich denke, was man machen muss, ich meine jetzt Länder wie Bulgarien oder Rumänien haben sicherlich jetzt per se kein Interesse an einer Lockerung des Beihilferechts, weil davon haben sie wenig. Man braucht da einfach einen Deal, ja, also eine Verabredung, dass man sagt, auf der einen Seite lockere Beihilferegeln, die eben auch erlauben, dass in Baden-Württemberg stärker investiert wird. Und gleichzeitig brauchen wir dann entsprechende Fiskalregeln, von denen dann auch andere europäische Länder was haben.
Und jetzt nochmal ein Blick auf die aktuellen Debatten, die ja auch bei uns laufen. Wir merken ja, dass, ich sage jetzt mal aus der Opposition heraus, und ich nenne jetzt ganz bewusst auch mal CDU, CSU, Themen angetriggert werden, die einen gewissen, ja, ich sage jetzt mal, Empörungsgehalt haben, Triggerthemen, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Als Beispiel Verbrennerverbot, ja, so als abstrakte Größe, wo dann suggeriert wird, wir könnten einfach das, was wir über Jahrzehnte produziert haben, was uns stark gemacht hat, nämlich Verbrennungsmotor, noch, ich sage mal, zumindest die nächsten 20, 30 Jahre weiter produzieren. Eine ähnliche Debatte ja beim Thema Atomkraft, obwohl eigentlich alle rationalen Argumente dagegen sprechen, weil die alten Meiler einfach nicht mehr sicher sind und die neuen, bis die überhaupt da wären, wenn sie überhaupt jemals gebaut werden würden, 12 bis 15 Jahre brauchen. Aber man versucht ja mit diesen Themen so ein bisschen diese aktuelle psychologische Situation in der Bevölkerung, es wäre schön, wenn alles so bleiben könnte, wie es ist, zu bespielen. Also so ein bisschen ein Narrativ zu setzen, das konservativ oder sogar rückwärtsgewandt ist. Wie nehmen wir den Menschen, sage ich jetzt einfach mal, die Angst? Denn das, was du vorhin als Transformationsnotwendigkeit angesprochen hast, ich sehe das ja in vielen baden-württembergischen Unternehmen, sei es den Automobilunternehmen selbst oder vor allem auch deren Zulieferern, die stehen natürlich vor großen Fragezeichen. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Betrieben, die haben natürlich schon ein Stück weit Unsicherheit. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Wie können wir den Leuten, ich sage jetzt mal, die Hoffnung geben, dass diese Transformation nicht zu ihrem Nachteil gereicht, sondern dass sie das Einzige ist, was Sinn macht?
Na, ich glaube, es wird manchmal suggeriert, dass wir da irgendwie so eine Art Sonderweg gehen in Europa und in Deutschland. Also meinetwegen weg vom Verbrenner, weg von der Öl- und Gasheizung und so weiter. Und da wird irgendwie suggeriert, der Rest der Welt, der wäre da doch viel entspannter, ja, und wir würden irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Die Realität ist ja aber eine andere. Die Realität ist, dass andere Länder mittlerweile vorne dran sind, was die Energiewende angeht, was überhaupt die Transformation angeht. Guck mal nach China. In einem Jahr ist in China dort mehr Solarenergie installiert worden als der gesamte deutsche Bestand. Das heißt, China prescht jetzt massiv nach vorne, etwa beim Thema Elektromobilität, beim Thema Energiewende und so weiter. Das heißt, da ist es ja überhaupt nicht mehr so, dass die im Prinzip am liebsten im Gestern bleiben würden, sondern die gehen mit doppelter Geschwindigkeit im Prinzip nach vorne. Und das Problem ist, wenn wir jetzt uns der Illusion hingeben, ja, wir machen einfach so weiter wie bisher und versuchen irgendwie die 90er Jahre zu konservieren, dann stehen wir in 5 bis 10 Jahren ohne Märkte da. Ja, dann werden wir im Prinzip von den Weltmärkten die Botschaft bekommen, ja, ist ja schön mit euren Verbrennerfahrzeugen, aber die wollen wir nicht mehr. Ja, und es ist euer Problem, dass ihr die Trends verschlafen habt. Ich meine, so funktioniert ja Wirtschaft. Man kann nicht ein Geschäftsmodell, was man einmal hatte, womit man jahrelang viel Geld verdient hat, da gibt es keine Garantie, dass das quasi immer auf alle Ewigkeiten so weiterlaufen wird. Wir sind in der kritischen Phase, wo eigentlich allen klar ist, und zwar nicht in Europa, sondern weltweit, dass diese Transformation so kommen wird und letztlich ein nicht nachhaltiges, nicht grünes Geschäftsmodell einfach keinen Markt mehr haben wird. Und deswegen, wenn es was gibt, dann sind wir hinten dran und müssen eben zusehen, in die Pusche zu kommen, dass wir wieder quasi an die Spitze dieser ganzen Entwicklung kommen und das nicht verschlafen. Weil wir haben schon zu viel Zeit verloren.
Das, glaube ich, nämlich ist auch ein Teil des Problems. Ich glaube, wir haben uns zu lange auf den Lorbeeren ausgeruht. Ich erinnere mich, dass wir mal in China waren. Das war, glaube ich, 2015 als Regierung. Ich in meiner Rolle als Kultusminister. Da haben sie uns dort schon Autos mit einer Reichweite 400 Kilometer gezeigt. Da haben sie uns in Deutschland noch erzählt, mit der Batterie schaffen wir nicht mehr wie 200, 250 Kilometer. Also, und zwar das gleiche Unternehmen. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass man sich da zu lange auf seinen Spaltmaßen ausgeruht hat, gerade in der Automobilindustrie. Ich glaube, die sind aufgewacht. Ich bin da auch den Gewerkschaften sehr dankbar. Ich habe da manchmal das Gefühl, die Gewerkschaften, ich nenne da mal den ehemaligen Bezirksleiter Roman Zitzelsberger, das waren die, die ihre Leute mitgenommen haben, weil sie gesagt haben, Leute, wir können nicht einfach den Rollladen runterlassen und einfach so tun, als gäbe es die Welt nicht. Und 85% der Produktion aus Baden-Württemberg werden ja gar nicht in Deutschland verkauft, sondern werden ins Ausland verkauft. Ich glaube, dann wird jedem klar, was das bedeutet. Lieber Jens, wenn du jetzt als Ökonom, ich spreche dich jetzt ganz speziell in deiner Rolle als Ökonom an, die aktuelle Situation, und das soll dann auch der Abbinder sein, wenn du die aktuelle Situation dir anschaust, dann ist natürlich, was die Fakten angeht, klar, was getan werden müsste. Gleichzeitig treffen wir natürlich auch auf eine Stimmungslage. Und manche sagen ja jetzt, die Stimmungslage ist eigentlich inzwischen, die ist gekippt, die war lange Zeit eigentlich zu gut, zu ja, fast schon ein bisschen naiv gut. Die ist jetzt aber in eine Negativum gekippt, sodass die, die regieren, eigentlich alles nur noch falsch machen können. Was wäre aus deiner Sicht, ich sage es mal, aus ökonomischer, aber ihr seid alle auch politisch denkende Menschen, was wäre aus eurer Sicht, aus deiner Sicht ein Befreiungsschlag, wie man sagen könnte, das wäre jetzt eine Erzählung, die wir brauchen, damit die Menschen auch diesen Glauben an Zukunft wieder zurückkriegen. Und ich sage das jetzt für meine Partei, für die Sozialdemokratie, seit 160 Jahren begleiten wir technologischen Wandel. Und die Aufgabe muss ja sein, den Menschen die Angst vor Veränderung zu nehmen. Denn dass die Dinge anders werden, ist klar. Dass sie aber nicht zwingend schlechter werden müssen, wenn man sie gut macht, dass wenn man sie politisch richtig gestaltet. Was wäre da aus deiner Sicht so ein Rat an die politischen Entscheider, sei es im Willy-Brandt-Haus oder sei es im Kanzleramt?
Na, ich glaube, die Erzählung, die wir noch brauchen, ist, wir haben uns es zu lange gemütlich gemacht und jetzt machen wir eine echte Investitionsoffensive. Jetzt modernisieren wir wirklich den Wirtschaftsstandort und machen das quasi ohne die Scheuklappen, ohne dass wir quasi jede Partei für sich im Prinzip hier nur rote Linien definiert, was sie alles nicht mitmachen will und so weiter. Ich glaube, es ist ja mal klar, mit der nächsten Bundesregierung, wir hatten es ja von der Schuldenbremse, da werden da einfach andere Spielregeln gelten. Das ist zumindest die finanzielle Seite, glaube ich, mal abgesichert, dass man sagt, wir nehmen jetzt wirklich mal Geld in die Hand, um dieses Land komplett zu modernisieren. Und wenn das irgendwie gut erzählt wird, ja, und ohne die Scheuklappen, wenn dann auch meinetwegen jetzt Parteien aus allen Lagern zusammenkommen müssen, ja, dann glaube ich, könnte das auch funktionieren. Ne? Momentan das Problem ist, dass einfach die drei Ampelpartner eben erstmal sich ihre roten Linien gegenseitig zeigen, ja, und man hat sich ineinander verhakt und verkantet und kommt einfach nicht nach vorne. Dieser Knoten, der muss durchschlagen werden. Dann glaube ich, wenn das ankommt, dann wird auch die Stimmungslage besser und dann packen die Leute auch wieder mehr mit an.
Das ist ein hervorragender Gedanke zum Abschluss, denn ich glaube, den Leuten ist klar, dass die Situation schwierig ist. Die Transformation kennen wir schon lange, aber das Themen wie Ukraine-Krieg oder auch die Folgen von Corona sind etwas Exogenes. Das kam von außen dazu. In Summe sind es einfach viele Krisen und die Menschen erkennen, dass es schwierig ist. Ich glaube, jetzt geht es darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Die Menschen wollen nicht mehr parteipolitisches Gegeneinander oder klein-klein sehen. Schon nicht in der Regierung, aber ich glaube auch nicht zwischen Regierung und Opposition. Ich glaube, es muss darum gehen, gemeinsam Lösungen zu finden, weil aus einem Klima der Perspektivlosigkeit heraus werden Extremisten, werden Populisten immer ihr Süppchen kochen können. Wir sehen das an den letzten Europawahlen und denen müssen wir das Wasser abgraben durch lösungsorientierte Politik. Und lieber Jens, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du heute in dieser Debatte ganz wichtige Punkte angesprochen hast. Ich wünsche dir für deine Tätigkeit alles Gute und ich wünsche euch, dass ihr heute aus diesem Podcast, aber gerne auch aus den weiteren Folgen, ein paar gute Gedanken mitnehmt. Ihr könnt mir folgen, wenn ihr wollt, auf Social Media unter Andreas Stoch auf allen Kanälen. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Mir ist es wichtig, dass ihr zu Wort kommt, dass ihr eure Anregungen reingeben könnt. Und ich wünsche euch jetzt, bleibt sauber, alles Gute euch und vor allem, it's a long way to the top if you wanna rock and roll.
Oh, jawohl.